SWR Kultur am Samstagnachmittag. Guter Ziegenkäse hat seinen Preis. Nicht nur für uns, auch für den Hof, der ihn handwerklich produziert. Denn Ziegen geben nur Milch, wenn sie gebären. Und das hat Folgen. Nicht nur Ziegen, sondern auch Ziegenböcke. Umso wichtiger, dass auch Ziegenfleisch gegessen wird. Denn sonst haben es die Ziegenbauern schwer. Unser Genussexperte Professor Thomas Filges, Physiker vom Max-Planck-Institut in Mainz, setzt in seinem Rezept heute noch einen drauf. Dazu gleich mehr. Hallo, Herr Filges.
Hallo, Herr Brock.
Kann man denn sagen, die Ziegenböcke sind sowas wie die männlichen Küken auf der Eierfarm, unerwünschtes Nebenprodukt?
Ja, das ist in der Tat so. Das ist natürlich klar. Das ist also auf ersten Blick ist das natürlich nicht rentabel, nicht? Weil, wenn da Männchen geboren werden, weil die geben ja tatsächlich keine Milch. In der Tat werden die natürlich gegessen. Also das ist bei uns, in Deutschland ist das Ziegenfleisch natürlich nicht so bekannt, aber in den Ländern, wo Ziegen eben mehr sozusagen verwertet werden und eben Ziegenmilch einen höheren Standort hat, also in den mediterranen Ländern zum Beispiel oder auch in Polen und so weiter, da ist es natürlich so, dass eben die Männchen tatsächlich gegessen werden und das rentiert sich natürlich eben doch wieder für die Ziegenbauern.
Aber nur bei einem guten Hof schmeckt der Ziegenkäse nicht so sehr nach Ziege. Woran liegt das eigentlich? Was passiert da chemisch?
Ziegenmilch ist natürlich immer generell Ziegenmilch. Das heißt, die hat eine bestimmte Fettsäurenzusammensetzung. Und da kann es natürlich schon sein, dass manchmal so ein, in Anführungszeichen, Stallgeruch entsteht. Und dieser Stallgeruch, der ist natürlich eine Spezialität von Ziegenmilch, der sich dort gern bildet. Und das ist natürlich ein Aroma, das natürlich auch etwa aus dem Ziegenfett kommt, also aus bestimmten Ziegenfettsäuren, die dann eben bei der Ziegenmilch eben vermehrt auftreten und die eben unter Oxidation, hört sich jetzt wieder schlimm an, chemisch an, aber das ist eben nichts Schlimmes, sondern da entstehen eben bestimmte Bruchstücke aus dieser Fettsäure und da gibt es eben dann diesen typischen Geruch für die Ziegenmilch. Und manchmal ist er eben ein bisschen mehr und manchmal ist er ein bisschen weniger. Das hängt eben zum einen auch von der Ziegenrasse ab, das ist nicht überall gleich. Und dann hängt es auch von Winter, Sommer ab, also kriegen die jetzt Frischfutter, fressen die Gras, fressen die eher Stroh. Davon hängt das etwas ab, ob sich da dieser Ziegengeruch eben stärker ausbildet.
Ich habe noch gelernt bei diesem Ziegenbauern, dass die Hygiene beim Melken eine große Rolle spielt. Also je hygienischer das abläuft, möglichst vollautomatisch, umso weniger Bakterien kommen rein und genau. Umso weniger riecht es dann danach.
Das ist auch generell beim Melkprozess immer so. Also das ist auch das Problem bei Kuhmilch, nicht? Also bei Kuhrohmilch. Es lässt sich gar nicht vermeiden, dass eben die Milch dann entsprechend, also wenn es nicht automatisch geschieht, also mit den Melkautomaten, sondern tatsächlich auch von Hand gemacht wird, dass eben dann Bakterien eben von dem Euter eben in die Milch eingetragen werden und mitunter auch Bakterien und Milchsäurebakterien, vor allem eben von der Haut der Melkerinnen und der Melker, nicht? Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und diese Bakterien, die haben natürlich wiederum bestimmte Enzyme, die dann natürlich wieder so ein bisschen eben das auch provozieren, dass eben dort die Oxidation schneller verläuft, dass es eben chemische Reaktionen gibt mit ein paar Aminosäuren und solche Dinge. Und das sorgt eben auch für einen intensiveren Geruch. Das ist eben aber auch der Grund, das muss man auch sagen, das muss man in Kauf nehmen, wenn man zum Beispiel Rohmilchkäse liebt. Da spielen genau diese Prozesse eine Rolle, nämlich dass eben dort Fremdbakterien außer dem, was auf den Käse gegeben war zum Reifen, eben noch mitspielen in der Aromabildung und dann hat man eben einen intensiveren Käse und das ist natürlich auch wieder erwünscht. Also insofern, so ein kräftiger Ziegengeschmack ist eigentlich was Tolles, dann weiß man tatsächlich, das kommt von der Ziege.
Das stimmt. Und wie ist es mit dem Ziegenfleisch? Ich bin mir sicher, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich bei Ziegenfleisch sagen, ah nee, das böckelt doch, das schmeckt doch so arg nach Ziege. Oder gibt es da auch einen Trick oder was, worauf man achten kann? Oder sagen Sie, alles Quatsch, das muss so schmecken?
Ja, zum einen muss es so schmecken, das ist klar, aber das hängt natürlich deutlich vom Schlachtalter ab. Nicht? Also die Jungtiere, also Ziegenböcklein, die Zicklein, die sind natürlich, wenn sie ganz jung geschlachtet werden, entsprechen die etwa den Kälbern und das weiß man auch vom Kalbfleisch, also von Rinderkälbern, dass eben das sehr neutralen Geschmack hat. Nicht? Das heißt also, je älter die werden, desto intensiver schmecken sie eigentlich nach Ziege. Das ist aber eigentlich gar kein Problem. Also im Gegenteil, also ich mag das sehr, wenn die intensiver schmecken und intensiver riechen. Dann hat man einfach mehr Aroma. Das ist praktisch das mitgebrachte Gewürz dieses Fleisches und das gehört eben dazu.
Also tun wir was Gutes jetzt und essen Bruderziegenböcke, die Capri und bei Ihnen die Innereien. Wie komme ich an die Innereien von einem Ziegenböcklein ran?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man so einen kleinen Ziegenhof haben, wo man eben an diese Sachen rankommt. Und ich habe das in Deutschland auch noch nie bekommen, aber das ist etwas, was ich in Frankreich gesehen habe, dass man dann einfach so ein kleines Säckchen da rumliegen hat, auf dem Markt stand. Und da habe ich gefragt, was ist denn das? Da sagte er, ja, das ist Herz, Bries, Leber und Nieren. Und da habe ich gesagt, okay, her damit. Das ist zwar wenig, weil das ist genau das, was eben auch noch weniger gegessen wird und da auch das verdient, gegessen zu werden, weil es natürlich exzellent schmeckt und von den jungen Zicklein ist das eben ganz wenig intensiv, aber sehr fein. Und Bries ist ja sowieso eigentlich das Stück, eigentlich was immer noch in der Hochgastronomie eigentlich Anklang findet. Also auch in Deutschland bekommt man immer wieder in guten Restaurants also Bries. Und das ist etwas zarteste Stück Innereien, was man hat, das also gar nicht nach Innereien schmeckt. Und das gepaart eben mit den Herz, Nieren und Leber, das ist dann etwas ganz Tolles.
Und Sie haben es schon gesagt, das ist natürlich nicht sehr viel. Deswegen nehmen Sie die Innereien als köstliches Gewürz für sommerliches Bohnengericht. Ein One-Pan-Wonder, ein Ein-Pfannen-Wunder, wie Sie es nennen. Warum das?
Wir essen ja gern gemüsereich, nicht? Und im Sommer, da ist es Bohne, das gibt es also ganz lang im Sommer. Und diese Gartenbohnen, diese Buschbohnen, also diese grünen Bohnen, die sind einfach köstlich. Die haben einen typischen Geschmack. Und wir wissen ja auch, Ziege oder Lamm und Bohnen, das gehört irgendwie zusammen. Das gibt es ja viele Gerichte, Lamm und Bohnen, Ziege und Bohnen, solche Geschichten. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme diese Bohnen und würze sie einfach mit den Innereien. Die muss ich natürlich ein bisschen separat behandeln, separat zubereiten, weil so ein Bries, das braucht nur ganz schwache Hitze, nur ganz kurze Garzeit, während das Herz kommt auch mit kurzen Garzeiten aus, die Leber kann ein bisschen länger und so weiter und so fort. Muss man eben separat zubereiten. Dann vermengt man das und gibt das einfach dann über die gegarten Bohnen und dann hat man schon das Gerüst, dieses eigentlich sehr gemüsereiches, ballaststoffreiches und tatsächlich auch gesundes Gericht.
Sie machen dann am Ende noch eine Senfsahne drüber. Das ist einfach grober Senf mit reichlich Sahne, oder?
Ja, das ist einfach ein bisschen Senf mit Sahne vermischt. Das ist einfach so ein bisschen Säure, so ein bisschen einfach nochmal Geschmack ist oben drauf. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Senf, also nicht klotzen, sondern eher kleckern, weil der Senf soll natürlich jetzt nicht diese feinen Ziegenaromen, dieses Innereiengewürze sozusagen überdecken, sondern nur untermalen. Also da ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ist das eigentlich schon fertig. Und dazu passt eigentlich auch fast jeder Wein. Das ist seltsam.
Das ist schön. Capri und Gemüse, ein One-Pan-Wonder, mitgebracht von unserem Genussexperten Professor Thomas Filges. Sein Rezept mit allen Zubereitungsschritten finden Sie wie das Gespräch zum Nachhören auf swrkultur.de. Vielen Dank, Herr Filges.
Sehr gerne, Herr Brock.